Namaste und herzlich willkommen zum Podcast Faszination Freiheit. Schön, dass du wieder dabei bist und wie jede Woche haben wir heute wieder ein spannendes Thema mit wichtigen Tipps und Tricks, die auch dein Leben transformieren. Mein Name ist Thorsten Wittmann und ich bin internationaler Finanzautor, Speaker, Selfmade Multimillionär und Gründer einer der größten Geld-Communities im deutschsprachigen Raum. Und jetzt lass uns loslegen.
An den Kryptomärkten tut sich so einiges und ich freue mich sehr, dass wir einen bewiesenen Experten zu diesem Thema heute mit dabei haben und zwar einen Dauergast bei uns bei diesem spannenden Thema, das ich, ja, Jürgen Wechsler, die meisten in unserer Community, die zumindest auch regelmäßig reinschauen, die kennen Jürgen bereits sehr, sehr gut. Er beschäftigt sich im Prinzip jeden Tag mit seinem Leidenschaftsthema Währungen, kommt aus dem Investmentbanking, hat also früher bankenreich gemacht und heute gibt er dieses Wissen wie bei uns hier an die breite Masse weiter, damit du einen Informationsvorteil hast. Ja, denn es stehen spannende Zeiten bevor. Und bei Krypto, ja, wir können es überall, glaube ich, nachvollziehen. Da tut sich einiges. Gehen wir rauf, jetzt geht es aber wieder ein bisschen runter. Ja, also in den letzten Monaten haben wir einen starken Aufschwung erlebt, ja, den wir auch prognostiziert haben. Ja, und dann das Halving des Bitcoins hat jetzt aktuell vor kurzem stattgefunden. Ja, Jürgen, gleich die erste Frage an dich. Wie schätzt du die aktuelle Situation am Kryptomarkt ein?
Ja, wenn man dann vielleicht erstmal herzlichen Dank auch wieder für die Einladung. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein und dass wir hier ja tolle Blickpunkte beleuchten können vom Kryptomarkt und hier auch ja die interessanten Schattenseiten auch mit beleuchten. Ja, der Markt insgesamt, oder ich sage eher mal der Bitcoin, der ist geprägt eben von der Zulassung jetzt von den Bitcoin-Spot-ETFs in den USA. Dort sehen wir also, dass ein dauerhafter Kapitalzufluss jetzt kommt. Also stetig wird dort investiert in den Bitcoin über die ETFs. Und es spannend auch noch, was sich daraus entwickelt hat, mittlerweile auch ein Anteil in den Anlageportfolien von den großen Vermögensverwaltern, also beispielsweise Fidelity gehört ja mit zu den größten Vermögensverwaltern der Welt mit über 4 Billionen unter Management. Und diese haben in Fondsportfolien beispielsweise eine Gewichtung schon reingenommen von Bitcoin-ETFs von 1-3%. Also damit haben wir schon mal eine Hausnummer, wie es möglicherweise weitergeht, auch bei anderen Vermögensverwaltern, die im Fondsbereich tätig sind, dass diese also hier ja weitere Volumina aufnehmen werden. Und wenn wir es auch anschauen, die Spot-Bitcoin-ETFs, die haben Rekordzuflüsse gehabt. Bestwerte der letzten 30 Jahre im ETF-Markt. Also wir sehen, das ist jetzt nicht nur eine Show gewesen, wo ein bisschen was gezeigt wird und hier ist was Tolles, Neues. Nein, es fließt echtes Geld hinein. Und das unterscheidet es auch von vielen der Marketingfonds, also selbst nicht KI-Fonds sind nicht mal so hineingeflossen wie hier alleine schon in den Bitcoin. Ja, und neben diesen dauerhaften Kapitalzuflüssen, die wir haben, haben wir jetzt auch das Thema Halving, hattest du schon angesprochen. Das heißt also, wir bekommen eine Verknappung der neu ausgegebenen Bitcoins. Und damit ist, ja, wenn man es auch als Zahlungssystem oder als Währung mit betrachten würde, Bitcoin, die Währung mit dem geringsten Inflationswert mit ca. 0,8% jetzt, wohingegen ja Gold durch das neue Schürfen 2% ist und auch die, ja, vier Geldwährungen, glaube ich, braucht man gar nicht drüber reden. Die wollen zwar 2% haben, aber es ist ja meistens einiges mehr, was wir haben. Also wir haben hier eine Verknappung des neuen Angebotes und damit in der Vergangenheit ist ein Katalysator entstanden für Preisanstiege. Die Produktionskosten der Miner, also die Herstellung auch der neuen Bitcoins, die sind massiv angestiegen und sogar häufig über dem aktuellen Preis nun. Und normalerweise in solchen Märkten auch bewegt sich dann der Preis wieder über die Produktionskosten. Das heißt, kurzfristig kommt es dann historisch betrachtet immer noch zu kleinen Rücksetzern vor diesem Anstieg. Und wenn man von Bitcoin mal übergeht dann zur zweitgrößten Projekt Ethereum, dort ist ja auch geplant, einen ähnlichen ETF zu machen. Hongkong hat es jetzt auch schon aufgelegt, Bitcoin und Ethereum. Dort haben wir allerdings ein Thema noch, da könnte es ein bisschen noch dauern in den USA mit dem Ethereum Spot ETF. Da gibt es noch ein bisschen, wie soll ich sagen, kleine Kompetenzgerangel in den USA. Werden Kryptos jetzt als Wertpapiere eingestuft, beispielsweise eben auch Ethereum, oder sind sie vielleicht Rohstoffe? Also die Wertpapieraufsichtsbehörde SEC in den USA sagt, nein, es sind Wertpapiere. Und die Rohstoff- und Derivatebehörde in den USA, die CFTC, sagt, nein, es sind Rohstoffe. Und so geht es natürlich hin und her, wer darf da eigentlich was und wer bekommt dann auch die Gelder aus den ganzen Dingen zugewiesen von den Aufsichtsbehörden. Und deswegen kann es sich noch etwas hinziehen. Möglicherweise auch, wenn das dann mal geklärt ist, ob Wertpapiere oder Rohstoffe, vielleicht bekommen auch eher nicht ein einzelne Altcoins dann sofort weitere ETFs, sondern eher so eine Art Altcoin-Index-ETFs, wie wir es ja auch aus dem Aktienmarkt kennen. Und hier ist einfach wichtig zu beobachten, alles am Kryptomarkt wird zukünftig mehr durch dieses Investmentbanking und die Vermögensverwalter bestimmt und auch gesteuert und umgesetzt. Du musst also zukünftig mehr deren Vorgehensweise analysieren, als vielleicht bisher stark sich so nur auf die technische Ausstattung einzelner Projekte zu konzentrieren. Der Bitcoin-ETF ist einfach nur der Anfang von dem Ganzen. Ja, wird eine gigantische Produktfamilie werden. Das kannst du vergleichen mit dem Zertifikate-Boom in den 90er und 2000er Jahren von den Banken. Dort stehen wir jetzt wieder. Ja, die Investmentgesellschaften wollen einfach auch die Kryptopreise da nach oben treiben, um höhere Provisionseinnahmen zu erzielen über die Gewinnbeteiligungen. Und damit können die ihre Ertragsprobleme die nächsten 5 bis 10 Jahre einfach lösen. Ähnlich wie wir es eben bei dem Zertifikateboom oder auch bei dem Derivateaufschwung Ende der 90er bis zur Finanzkrise 2008 hatten. Und dadurch konnten die Banken ihre schon in den 90er auftretenden Ertragsprobleme lösen. Und das haben wir jetzt wieder. Das Schöne ist eben auch der Kryptomarkt ist momentan auch ein relativ kleiner Markt für die Banken und damit eben gut steuerbar. Und damit kann auch die Marktmacht über die Preise übernommen werden. Und im Edelmetallmarkt und Aktienmarkt hat es ja auch schon ganz gut geklappt in der Vergangenheit.
Okay, wunderbar, Jürgen. Mal so eine Frage, die mich jetzt persönlich interessiert. Wie nimmst du denn die Stimmung wahr bei den institutionellen Investoren, bei den Vermögensverwaltern? Sind die ziemlich gespalten? So, die einen sind euphorischer, die anderen sind zurückhaltender. Also wie nimmst du die Branche hier wahr im aktuellen Umfeld?
Ja, momentan ist immer noch eine gewisse Skepsis da, eine Zurückhaltung auch. Im Prinzip werden viele der Institutionen von den Kunden dazu gedrängt, bitte ein Angebot zu machen jetzt, weil sie es auch reguliert haben möchten und eben bei den Banken oder den gewohnten Anbietern oder eben auch als Wertpapierkennnummer, die dann nur Wertpapierkennnummern buchen dürfen, dass die was fürs Depot haben. Also es werden hauptsächlich erstmal die Kunden dazu, dass die drängen den Banken, weil die eine Diversifikation auch nochmal möchten für ihre Depots. Also hier sieht man eigentlich, dass die Institutionellen selber für sich realisiert haben, hoppla, es ist eine neue Anlageklasse. BlackRock ist das große Vorbild in dieser Branche. Und wenn BlackRock sagt, das ist eine neue Anlageklasse und da muss investiert werden, ja, dann machen sich alle in der Branche auch Gedanken darüber, dass es auch entsprechend so geschieht. Das heißt also, wir sehen, dass die Investoren hier rein wollen in den Markt, auch für die Zukunft, das auch selbst aufstellen wollen, ihre eigenen Prozesse danach ausrichten. Und ja, sozusagen die Infrastruktur muss jetzt von den regulierten Instituten da hinterhergehen. Also wir sind noch weit weg von einer Euphorie.
Und ja, es hat sich ja auch bereits einiges getan. Das heißt, wenn es erst der Vorbote ist, dann können wir uns da noch warm anziehen. Dann kommt da noch einiges. Nun gut, es tut sich ja auch von vielen unbemerkt einiges bei der Marktinfrastruktur und der Regulierung. Das heißt, dass der Staat mitreden möchte. Was sind hier deiner Meinung nach die wesentlichen Entwicklungen und Veränderungen, die die Kryptoanleger unbedingt im Auge behalten sollten?
Ja, hier ist vor allen Dingen jetzt von Seiten der EU kommen jetzt die Regulierungen näher, die in letztes Jahr schon gegossen wurden oder auch in diesem Jahr noch mit den Anti-Geldwäsche-Themen. Und hier eben vor allen Dingen die MiCA, die sogenannte MiCA, die Markets in Crypto Assets Regulierung. Und hier haben wir gleich direkt vor der Tür zum 30.06. einen Fall daraus, und zwar das Thema der Stablecoins. Die Stablecoins, wenn hier eine Ausgabe sein sollte, also zum Beispiel von US-Dollar Tether oder US-Dollar C, dann brauchen die eine Lizenz spätestens zum 30.06.2024 als Electronic Money Institution, also als EMI. So, das Problem ist, die ist nicht da. Ja, also, das heißt, dass im Prinzip jetzt schon die Stablecoins nicht den Regulierungen entsprechen. Und definitiv ab dem 1.7. dann gar nicht mehr in Vertrieb sein dürfen bei zum Beispiel den Kryptobörsen, weil sie in Anführungsstrichen so halb illegal dann sind, weil sie nicht mehr den Regulierungsanforderungen entsprechen. Und deswegen haben auch schon die ersten Kryptobörsen reagiert darauf und haben wie OKX zum Beispiel die US-Dollar Tether aus dem Programm genommen und haben auch die europäischen Kunden in eine eigene Einheit ausgegliedert. Also EU-Kunden sind ziemlich unerwünscht jetzt dann zukünftig bei den Kryptobörsen aufgrund der ganzen Regulierung. Und auch wenn man sich beispielsweise anschaut, ein Stablecoin, wie machst du es als Stablecoin-Anbieter? Wie kannst du es wirklich richtig machen? Weil eigentlich in jedem unterschiedlichen Rechtsraum bräuchtest du andere Organisationsformen, du müsstest andere Dinge nachweisen, du müsstest andere Nachweise nochmal liefern, andere Organisationsformen. Es ist fast unmöglich eigentlich für einen Stablecoin-Anbieter, wirklich das weltweit aufzustellen. Also muss immer schauen, wo kommt ein Brand und wie lösche ich den? US-Dollar Tether hat also bis auch noch keinen Antrag gestellt für Europa, für eine Electronic Money Institution. Und auch oder US-Dollar C als zweitgrößter hat schon einen Antrag gestellt. Also da dürfte es auch so sein, aufgrund der Verbindung mit Coinbase, die ja schon vorreguliert sind in Europa, dass diese das auch bekommen bis zum 30.06. Aber die anderen Stablecoin-Anbieter, da wird es noch spannend werden, welche überhaupt dann noch in Europa von den Börsen angeboten werden. Oder welche einfach sagen, okay, wir lassen es laufen, wir nehmen die Strafzahlungen in Kauf. Das ist sicherlich auch ein Kalkül der Aufsichtsbehörden. Die refinanzieren sich ja immer mehr durch Strafzahlungen. Und es kann sein, dass Börsen einfach dann diesen Joker nehmen, dass sie sagen, okay, ich verdiene so viel Geld damit, dass ich diese Strafzahlungen trotzdem mehr leisten kann für das Ganze. Das Zweite, was jetzt eben auch bis zum 30.12. noch kommt, ist das Thema der 1.000-Euro-Grenze in Europa, dass sozusagen, wenn ich von unhosted Wallets komme, die also namenlos sind, keine Identifizierung haben, dass dort die Crypto Asset Service Provider dann schauen müssen, wer steckt dahinter. Also die Name, Adresse und Herkunftsnachweis müssen dann eingeholt werden. Und da ist jetzt noch Zeit, eben bis zum 30.12.2024, sollte also jeder, der beispielsweise mit Software-Wallets arbeitet, MetaMask oder auch mit Hardware-Wallets wie Ledger oder Trezor und ähnlichen oder Bitbox, der sollte da sich Gedanken machen, wie er sich da in Zukunft aufstellt zu diesem Thema. Und das Dritte ist dann, dass bis Ende diesen Jahres eine EU-Regulierung, ein Report vorgelegt werden soll für DeFi. Diese sollen zukünftig in die MiCA, in die europäische Regulierung der Kryptoassets mit einbezogen werden. Und dort werden also auch schon die ersten Vorschläge dann kommen. Das Ziel der Regulierung ist letztendlich, mehr Informationen zu bekommen für die Behörden, mehr Steuereinnahmen dadurch zu bekommen, weil man dann weiß, wer macht eigentlich wo was. Und natürlich auch, wie ich schon sagte, mehr Strafzahlungen zu erhalten und ja im Prinzip die Benutzung der Kryptowährungen, die außerhalb des Bankensystems sind, stark zu erschweren und komplizierter zu machen. Die Banken übernehmen letztendlich das Geschäft jetzt in der EU, weil es ist bequemer für die Aufsichtsbehörden wegen der bestehenden Strukturen. Die müssen da jetzt dann nicht so viel sich einstellen auf neue Dinge und auf neue Arten der Unternehmensstrukturen, sondern die können dann die gewohnten nehmen, die gewohnten Ansprechpartner und alles. Und deswegen versucht man, diese hier ja in den Mittelpunkt zu bekommen. Und das Ziel ist im Prinzip der Aufbau jetzt von den bestehenden Institutionen eines Finternet, eines Finanzinternet sozusagen. Und das unter der Schirmherrschaft der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Die haben ja schon letztes Jahr angekündigt, dass sie ein einheitliches Kontenbuch haben wollen, eine einheitliche Datenbank, wo alle zusammenfließen, alle CBDCs, alle Aktien, die gehandelt werden, tokenisiert, alles in einem Unified Ledger, wie sie es nennen. Dort soll dann alles zusammenfließen. Das geht natürlich am einfachsten, wenn ich dann schon ja die bekannten Entitäten habe, mit denen ich das Ganze dann aufsetzen kann. Das macht es viel einfacher.
Spannend, spannend. Ja, da ist ja einiges in Bewegung. Bevor ich dich jetzt frage, wie noch dein Ausblick für den Kryptomarkt für die kommenden 12 Monate ist. Wir haben ja nächste Woche am Dienstag auch ein freies Webinar. Da können wir auch, ja, ich sag mal, vielleicht noch mal ein bisschen freier gemeinsam das Ganze durchgehen, was, wie, wo eigentlich passiert. Also vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen, was erwartet uns da und was werden wir da gemeinsam durchgehen am 7. Mai um 19 Uhr.
Ja, genau. Wir werden uns also anschauen, was den Kryptomarkt bewegt, auch für die nächsten Monate. Dann natürlich, wie kannst du diese Kryptomarktbewegungen für dich optimal ausnutzen? Auch, wie kannst du hohe Kursschwankungen in niedrige Kursschwankungen im eigenen Kryptoportfolio verwandeln und trotzdem hohe Gewinne erzielen? Und wir schauen uns auch an, wie kannst du jedenfalls Nachteile beim Buy and Hold wegbekommen? Also da geht es darum, dann, wie kannst du mit Sicherheit zum Kryptoerfolg kommen, auch wie du in 9 von 10 Fällen zum Gewinner gehören kannst. Also im Prinzip machen wir auch ein bisschen eine Zeitreise, nämlich so zu Zeiten des Dotcom-Crash der Internetaktien, weil wir kümmern uns jetzt ja ums Internet der Werte. Und wenn dir du schon mal die Frage stellst, wärst du vielleicht gerne vor 20 Jahren in Amazon-Aktien eingestiegen mit deinem heutigen Wissen? Wenn ja, jetzt kommt hier deine zweite Chance und das werden wir beleuchten in unserem Online-Training gemeinsam.
Fein, ja, also das wird auf jeden Fall spannend. Wir packen den Link dazu unter dem Video. Das heißt, wir gehen da auch richtig in die Praxis hinein, können da vielleicht die ein oder anderen Dinge auch durchgehen, die wir jetzt hier vielleicht so nicht direkt besprechen können. Also seid da gerne fleißig wieder mit dabei. Und Jürgen, designst du immer noch, das ist quasi nochmal ein komplett neuer Vortrag. Ich bin selber sehr gespannt, muss ich sagen. Gut, jetzt aber auch wie versprochen, wie ist denn dein Ausblick für den Kryptomarkt für die kommenden 12 Monate?
Ja, wir haben natürlich den Einfluss des Umfeldes, was für den Kryptomarkt ist. Und da kann man sagen, die Vermögensverwalter und die Banken, die übernehmen den Kryptomarkt jetzt, also vor allem die Preissteuerung mit Hilfe auch der Regulierungsbehörden und eben auch der Preisfestsetzungsmacht vom Großkapital. Und alle wissen, wenn man Krypto nicht verbieten kann, dann sollte man ja wenigstens profitieren davon und Macht darüber gewinnen. Und das ist genau, was jetzt aktuell läuft. Weitere Kryptoprodukte aus dem Investment- und Bankensektor werden folgen, eben insbesondere auch das Thema Tokenisierung von Realwerten, Real World Assets, ein ganz großes Thema bei den Banken. Und das Ziel, was wir schon gesagt haben, es geht immer mehr Richtung einheitlicher Wallet Depots. Dort muss man erstmal schauen, wie die einzelnen Projekte in der Handhabbarkeit sind, in der Operabilität. Das ist das, was momentan die einzelnen Banken, Investmentgesellschaften beobachten. Funktionieren die einzelnen Projekte von der Grundtechnik her? Und dann geht es in die Interoperabilität, nämlich der Zusammenschluss für Marktstandards. Ja, und der Kryptomarkt, der wird allerdings differenzierter werden durch diese Preissteuerung des Großkapitals und des Investmentbankings. Und da ist natürlich auch Flexibilität gefragt bei den Kryptoinvestoren. Also dann muss man schauen, dass man sich international aufstellt. Wir haben jetzt schon gehört, was bei der EU so kommt. Also vielleicht auch, dass man ein bisschen Themen hier auch außerhalb der EU hat, dort auch Zugriff auf die Kryptos nehmen kann. Ja, die Marktkapitalisierung wird dadurch sicherlich steigen im Kryptomarkt, durch die Gelder, die hier schrittweise mit reinkommen. Und in den kommenden 12 Monaten werden also die Preise sicherlich ansteigen da im Durchschnitt, also die Marktkapitalisierung eben ansteigen. Die Preise werden durch das große Kapital gestützt und unterstützt. Sicherlich erst bei den großen Kryptos, wo dann die ETFs starten und dann immer mehr in der Breite. Ja, besondere Chancen sind natürlich für aktive Kryptoanleger auch vorhanden, Vermögen hier für Generationen zu schaffen. Also hier eine große Chance, die eben jeder nutzen sollte, dass nicht nur BlackRock profitiert, indem es Anteile in die Portfolien tut, sondern dass jeder Einzelne das für sich auch machen kann, bevor dann die Jahre drauf dann die wirkliche Masse reinkommt.
Nein, das werden wir natürlich nicht nur BlackRock überlassen, sondern werden wir uns auch unser Stückchen vom, ein großes Stückchen vom Kuchen auch noch mit abschneiden. Von dem her vielen herzlichen Dank. Du hast auch ein Stichwort genannt. Ja, wie kann man das auch außerhalb der EU machen und welche Möglichkeiten gibt es dann? Natürlich dann 100% legal. Ja, damit man vielleicht nicht eben so komplett am Radar ist. Da musst du auf jeden Fall uns auch einiges dazu sagen. Ich glaube, das wird viele interessieren. Das weiß ich auch, weil doch im deutschsprachigen Raum natürlich auch viele in der EU sich befinden. Also das wird sehr interessant. Link unterhalb vom Video. Trag dich gerne dazu ein. Jürgen, es war mir wie immer eine Freude. Vielleicht noch abschließend hier, weil wir gerade noch drüber gesprochen hatten. Nein, hier der Hintergrund bei mir ist übrigens, ist nicht irgendwie bei, keine Ahnung, über irgendein Programm oder so gemacht. Das sieht sogar wirklich so aus. Ich habe hier echte Sonneneinstrahlung noch hier von der Seite mit dazu. Genau hier in Thailand aktuell. Ja, von Thailand aus werde ich das Ganze auch anmoderieren. Jürgen, wie gesagt, herzlichen Dank an dich. Ich freue mich sehr auf den 7. Mai, 19 Uhr. Und da haben wir einiges zu besprechen.
Wunderbar. Herzlichen Dank dir und viel Erfolg. Ciao.
Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.